Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Großer Gott, du bist Gnade und Barmherzigkeit, heilig, geduldig und ja, groß und herrlich. Und es ist Gnade, dass wir leben dürfen, es ist Gnade, dass wir mit dir leben dürfen, vor dir leben dürfen. Und ich bitte dich, dass du dich auch jetzt uns offenbarst durch dein Wort. Und dass du das auch sonst tust in unserem Leben, dass wir dich sehen dürfen, wie du bist und dass uns das verändert, dass uns das tief ergreift, jeden Einzelnen von uns und dass es Segen bringt in unserem Leben. Danke, dass du bist, der du bist, dass du deinen Weg, deinen Plan mit jedem von uns hast. Ja, und wir loben und preisen dich, dass du hoch erhaben bist, dass du Liebe bist, dass du souverän bist und dass du ans Ziel kommst mit dem, was du dir vorgenommen hast. Amen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie das war, als du ein Musikinstrument gelernt hast. Oder vielleicht hast du keins gelernt, wie ich auch, kann ich mich nicht daran erinnern. Dann überleg dir, wie war das, als du irgendeine Sportart gelernt hast? Oder irgendwas anderes gelernt hast, eine Sprache gelernt hast? Irgendwas, was du gelernt hast, erinnerst du dich daran? Und dann überleg mal, ab wann hat sich da es für dich natürlich angefühlt, was du machst. Also ab wann wurde irgendwie so aus einem, ich versuche das zu machen, irgendwie so ein, okay, du machst es natürlich, du machst es manches automatisch, machst manches ohne groß darüber nachzudenken, intuitiv, irgendwie mit Sprachgefühl, mit Musikgefühl. Du machst es ohne darüber nachzudenken und es klappt trotzdem. Die Bälle landen im Korb, die Finger spielen die richtigen Töne. Dein Körper hat gelernt, er weiß, wie er sich bewegen muss. Also je mehr du übst, das ist bei vielen Sachen, je mehr du übst und je mehr du die Theorie verinnerlichst, desto weniger denkst du über das nach, was du tust und desto mehr kannst du den Sport oder die Musik einfach genießen. So ähnlich ist das bei der Bibel auch. Hinter all den Informationen, hinter all den Worten und Sätzen der Bibel steht eine reale Person. Dahinter steht Gott. Und der Heilige Geist, er nimmt uns mit über diesen reinen oder über Methoden und über Schritte der Auslegung. Er nimmt uns darüber hinaus mit in diese Beziehung mit Gott. Diese Beziehung ist was Lebendiges, was Dynamisches. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto natürlicher und vertrauter wird uns der Umgang mit Gott und desto mehr können wir ihn genießen. Und so soll es heute Morgen darum gehen, um die Rolle des Heiligen Geistes, wenn wir die Bibel lesen, was er dabei tut. Es geht darum, wie der Heilige Geist die Informationen der Bibel benutzt, um dich zu transformieren. Oder etwas leichter gesagt, Gottes Geist verändert dich beim Bibellesen. So dass es immer natürlicher wird und immer mehr ein Teil von dir wird. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über die Bibel und darüber, ja, was machen wir denn mit der Bibel? Und das ist jetzt die zweite Predigt in diesem vierten großen Block, wo es um unser Herz geht beim Bibellesen. Und da schauen wir uns heute eben besonders die Rolle des Heiligen Geistes bei all dem an. Also welche Rolle spielt der Heilige Geist beim Bibellesen oder beim Bibelhören, beim Predigthören, bei alles, was, wo das Wort Gottes an dich rankommt? Welche Rolle spielt dabei der Heilige Geist? Und um das zu beantworten, werden wir uns drei Schritte anschauen. Das erste, der Heilige Geist gab das Wort. Das zweite, der Heilige Geist lässt dich das Wort verstehen. Und das dritte, worauf es letztendlich hinausläuft, der Heilige Geist transformiert dich durch das Wort. So, dann ist das Erste, was wir uns anschauen wollen, oder wenn wir uns das anschauen wollen, wie der Heilige Geist das Wort Gottes in unserem Leben benutzt, müssen wir als Erstes sehen, der Heilige Geist, er ist das, der das Wort Gottes gab. Und das hatten wir schon vor ein paar Wochen etwas ausführlicher, wo es um die Inspiration der Bibel geht. Da hatten wir uns Bibelstellen angeschaut, wo das sehr deutlich gesagt wird, dass der Heilige Geist das Wort Gottes gab. Das werden wir heute nicht nochmal machen, uns diese Stellen anschauen, sondern noch eine andere Bibelstelle anschauen, die auch, wo klar wird, wie eng der Heilige Geist mit dem Wort Gottes zusammenhängt. Und das ist Epheser 6, Vers 17. Da heißt es, nehmt auch den Helm des Heils, das hat damit noch nicht so viel zu tun, dann aber, und nehmt auch das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also es ist kein echtes Schwert, von dem hier die Rede ist, das Schwert ist das Wort Gottes und das gebraucht der Heilige Geist. Er gebraucht das, was Gott gesagt hat, um falsche Gedanken ja zu eliminieren. Also der Heilige Geist Gottes gab dieses Wort und deshalb gebraucht er es jetzt. Es ist sein Schwert, es ist sein Werkzeug, seine Waffe, um Lügen und Sünden zu zerbrechen. Und deshalb kann man den Heiligen Geist und das Wort Gottes eben nicht gegeneinander ausspielen. Also irgendwie, okay, entweder kannst du das eine haben oder nur das eine benutzen oder das andere. Nein, sie gehören zusammen. Beides hast du nur zusammen. So wie wenn du ein Handy kaufst, darfst du auch irgendwie immer irgendein Betriebssystem drauf. Das eine geht nicht ohne das andere. Oder das macht zumindest ohne das andere keinen Sinn. Ein Handy ohne Betriebssystem kannst du nicht benutzen und auch nur das Betriebssystem allein kann gar nicht existieren. Also beides gehört zusammen, der Heilige Geist und das Wort. Und dann noch eine zweite Stelle. Auch hier geht es jetzt wieder um die Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und dem Wort und auch die Verbindung zu Gott insgesamt. Und zwar sagt da Jesus was zu in Johannes 16 ab Vers 13. Er sagt da, wenn jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist gekommen ist, zu euch Jüngern, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also was der Heilige Geist sagt, das hat er von Jesus und von Gott dem Vater. Und mit dem, was er da sagt, wird er auf Jesus hinweisen. Er wird ihn verherrlichen. Und was wir hier sehen, ist auch, es gibt da eine perfekte Harmonie zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und es gibt auch eine perfekte Harmonie in dem, wie sie zu dem Inhalt stehen, der vermittelt wird. Sie stimmen komplett damit überein. Was der Vater hat, das gehört auch Jesus. Und davon nimmt der Heilige Geist und verkündigt es den Aposteln und den Jüngern. Also es kommt insgesamt von Gott, sie stimmen alle damit überein und letztendlich vermitteln tut es aber der Heilige Geist. Und das, was Gott vermitteln wollte, das hat er eben zuallererst aufschreiben lassen in diesem Wort, in dem geschriebenen Wort in der Bibel. Und all das, damit wir Gott kennenlernen können. Und all das, um uns sozusagen mit in diese Beziehung mit reinzunehmen. Also das Wort kam aus der Dreieinigkeit hervor, vermittelt durch den Heiligen Geist und ist es gegeben, um uns wieder in diese Beziehung mit hineinzunehmen. Und dann bist du heute Morgen vielleicht hier und denkst, okay, sorry, aber das ist mir zu abgehoben. Das ist zu kompliziert oder irgendwie zu abgespaced. Vielleicht auch, wenn du mit dem christlichen Glauben sonst wirklich nicht so viel zu tun hast, du das einfach komisch findest, was da beschrieben ist oder was ich da jetzt zu gesagt habe. Und wenn das so ist, dann will ich dir sagen, das ist völlig okay. Schön, dass du trotzdem da bist und sei herzlich willkommen bei uns. Und ja, worum es da geht, das sind übernatürliche Angelegenheiten. Und Sachen, mit denen wir nicht immer direkt in Berührung sind oder das zumindest denken. Es sind übernatürliche Angelegenheiten, die aber uns auf eine Wirklichkeit uns vor Augen führen, die da ist. Und dann ist es so, nach christlichem Verständnis ist dieser Gott einfach da. Und dieser Gott besteht von Anfang an aus drei Personen. Und nach christlichem Verständnis ist dieser Gott der tiefste Grund des Seins. Er ist die Grundlage von allem. Also er hat alles geschaffen und er war von Anfang an da. Er ist einfach, er existiert aus sich selbst heraus. Wo er herkommt oder wie wir das verstehen können, das beantwortet uns die Bibel auch nicht. Das ist nochmal eine andere Frage, über die man tiefer drüber nachdenken kann. Aber erstmal ist, okay, er ist da und er ist die Grundlage von allem. Und er als dreieiniger Gott hat auch eine Absicht mit dem, was er geschaffen hat. Und diese Absicht entspricht auch dem, was er selbst von Ewigkeit her ist. Seine Absicht ist es, zu lieben, zu segnen und seine Herrlichkeit mitzuteilen. Und weil er dieser dreieinige Gott ist, also eine Einheit von drei Personen, deshalb ist auch diese Liebe und diese Herrlichkeit, wo eben die Liebe sozusagen das Größte oder das Herrlichste dran ist, deshalb ist auch diese Liebe ewig da, weil er drei Personen ist und einer allein, der kann nicht Liebe haben. Also einer allein, der kann nicht Liebe als Kern seines Wesens haben, weil Liebe braucht immer ein Gegenüber. Liebe bedeutet, Gutes mit jemand anderem zu teilen oder sich an jemanden zu verschenken. Und bei Gott ist es so, schon bevor irgendwas anderes da war, da hatte er vollkommene Liebe. Gott Vater liebte den Sohn, Gott Sohn liebte den Heiligen Geist, der Heilige Geist liebt die beiden anderen. Sie verschenken sich ständig aneinander und füreinander und freuen sich übereinander. Also es ist eine perfekte Harmonie zwischen ihnen. Die perfekte Beziehung, die in Gott selbst existiert. Und von da aus beginnt alles. Weil Gott liebt, weil Gott Liebe ist, möchte er seine herrliche Liebe auch mit anderen teilen. Aus Liebe erschafft er diese Welt. Aus Liebe erschafft er Wesen wie uns, die diese Liebe empfangen können und widerspiegeln können und ihm wieder zurückgeben können. Aus Liebe teilt er sich mit. Jesus kam aus Liebe in diese Welt. Und aus Liebe stirbt Jesus für uns. Weil wir Menschen Sünde in diese Welt gebracht haben. Wie Klaus schon gesagt hat, Sünde, die uns trennt von dem Heiligen Geist. Und Gottes Herrlichkeit aber nur dauerhaft bleiben kann, wenn diese Sünde bestraft wird, wenn Böses gerecht behandelt wird und wenn dieses Böse weggenommen wird oder die Böses tun und weiter Böses verursachen, dass die weggenommen werden. Und das tat aber Jesus stellvertretend für uns, damit wir nicht für unsere Sünde sterben müssen. Und auch der Heilige Geist kam aus Liebe, dient aus Liebe und will aus Liebe genau das vermitteln, was Jesus getan hat. Er will auf Jesus hinweisen. Er will das tun, weil er Jesus selber liebt und auch weil der Heilige Geist uns liebt. Weil er weiß, durch Jesus, wenn wir ihn kennenlernen, können wir wieder mit hineingenommen werden in diese ewige, herrliche Liebe der Dreieinigkeit. Das will der Heilige Geist vermitteln durch das Wort, durch die Informationen, die wir darüber in der Bibel haben. Und dann denkst du jetzt vielleicht, okay, das hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Das ist ja noch komplizierter, noch seltsamer als davor. Hier ist, was ich dir mitgeben möchte. Wenn das so ist, wenn Gott dieser Gott ist, wie er sich in der Bibel beschreibt, wenn Gott die Grundlage von allem ist, was da ist, wenn das so ist, dann ändert das alles. Alles. Wenn der tiefste Grund unseres Seins nicht irgendwas ist oder wenn wir das nie erfahren können, wozu wir da sind, was unser Ziel ist, wenn wir das nie erfahren können oder wenn das nicht irgendwas ist, sondern wenn Gott wirklich schon immer derselbe ist und er schon immer voller Liebe ist und mit guten Absichten und voller Herrlichkeit, dann bedeutet das, es gibt Sinn und es gibt Hoffnung für diese Welt. Und für dich persönlich, weil es bedeutet, du bist persönlich geliebt von diesem allmächtigen, herrlichen Gott. Und auch wenn du nicht alles davon glaubst oder dir manches zu kompliziert ist, das ist das große Ganze, worum es bei der Bibel geht, dir diesen Gott vorzustellen. Es geht bei der Bibel und beim Bibellesen nicht einfach nur um eine Methode. Es geht nicht einfach darum, Informationen zu kennen oder zu bejahen. Nein, sieh das große Ganze. Es geht um Liebe, um Beziehung, um Gottes Herrlichkeit, um ihn und um seinen Plan mit dir. Und das ist ganz egal, wo du stehst, das ist das, was du vor Augen haben solltest. Ganz egal, ob du schon seit 30 Jahren hier dabei bist und du Gott kennst oder ob du vielleicht heute zum ersten Mal im einem Gottesdienst bist, hab das vor Augen, Gott ist da. Und Gott möchte seine Herrlichkeit mit dir teilen. Gott möchte Beziehung mit dir. Und Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Das alles war jetzt, dass wir erst einmal geschaut haben, der Heilige Geist gab das Wort. Und wir haben geschaut, was die große Absicht dabei ist. Und als zweites wollen wir jetzt schauen, der Heilige Geist, er ist es auch, der dich das Wort Gottes verstehen lässt. Das ist der zweite Punkt. Der Heilige Geist lässt dich das Wort verstehen. Und dazu schauen wir uns eine weitere Bibelstelle an, und zwar aus 1. Korinther 2, Verse 10 bis 14. Im Kontext geht es darum, dass nicht alle nehmen, was Gott von sich preisgegeben hat. Vor allem eben die Sache mit Jesus und Gottes Heilsplan, Gottes Rettungsaktion mit Jesus. Das nehmen nicht alle an. Und dann heißt es, Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir Apostel oder wir als Missionsteam von Paulus, davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und wir deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch, der ohne Gott ist und der ohne den Geist Gottes ist, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Also was Paulus hier zusammengefasst sagt ist, du kannst Jesus, du kannst die Heilsgeschichte, du kannst diese Rettungsaktion der Bibel nur verstehen durch den Heiligen Geist. Weil darum geht es hier gerade grundsätzlich. Und das, was Paulus lehrt, und das ist eben vor allem, das ist Jesus als der Messias und was Gott damit beabsichtigt hat, die Heilsgeschichte, der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Darum ging es davor in den Versen, die wir nicht gelesen haben. Aber auch zum Beispiel in Vers 12 sehen wir das. Sagt Paulus, wir haben den Geist Gottes empfangen, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und das sind eben die Dinge, die uns den Christen von Gott geschenkt sind. Das sind eben vor allem die Segnungen, die wir durch Jesus haben, die Segnungen des Evangeliums. Das, was wir in Jesus haben, wenn wir zu ihm gehören. Frieden mit Gott, sein Geist in uns, dass er mit uns auf dem Weg der Heiligung ist. Das ist uns von Gott geschenkt. Seine dauerhafte Gegenwart. Dieses Evangelium, dieser Höhepunkt der Heilsgeschichte, das kann nur wirklich verstanden werden. Mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, das kann nur verstanden werden durch den Heiligen Geist. Weil er Gott kennt. Und weil er dann zu uns kommt und er sozusagen uns in uns drin das klar macht und sozusagen Überzeugungsarbeit in uns leistet, sodass wir es wirklich von innen heraus verstehen und annehmen und sehen, was es mit unserem Leben zu tun hat. Und sehen, dass Jesus auch für uns der Retter und der Heiland ist. Nur der Heilige Geist kann uns das aufschließen. Und dann sagt Paulus in Vers 13, wo auf dieses okay, geistlich vorkommt auch noch mal weiter. Er sagt ja, was wir als Apostel den Gemeinden lehren, das kommt vom Heiligen Geist. Und dann sagt er weiter, wem lehren sie es oder für wen deuten sie es am Ende des Verses? Sie deuten es für geistliche Menschen. Und er wiederholt dann nochmal, was sie deuten. Sie deuten geistliche Dinge. Also diese geistlichen Menschen, das sind Christen, die den Heiligen Geist haben und die sind an geistlichen Dingen interessiert. Und denen erklären sie geistliche Dinge. Und geistlich meint hier nicht einfach nur übernatürlich oder religiös, sondern es ist das, was den Heiligen Geist betrifft. Das, wo der Heilige Geist sozusagen überall drin steckt, was alles sein Werk ist, wo er überall gewirkt hat in der Heilsgeschichte. Und er hat eben auch das Wort gegeben. Und dann vermittelt der Heilige Geist eben auch diese Heilsgeschichte und vermittelt, dass Jesus der Messias ist, was in diesem Wort Gottes aufgezeichnet ist. Und dann lässt er Menschen, die sich Jesus zugewandt haben, er lässt diese Menschen dieses Wort verstehen und verstehen, dass Jesus ihr Messias ist, dass er der Höhepunkt der Heilsgeschichte ist. Und er lässt es sie nicht nur verstehen, sondern vor allem auch annehmen und das bejahen. Was heißt das jetzt, dass das irgendwie geistliche Inhalte sind? Also vielleicht kann man das immer noch nicht so gut greifen und man den Heiligen Geist haben muss, um es zu verstehen. Wie kann man das besser greifen? Also wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir da ja wirklich normale Worte. manchmal ein bisschen kompliziert, ja, aber es sind normale menschliche Worte. Es ist normale menschliche Sprache. In Griechisch geschrieben, die Griechen haben es wahrscheinlich besser verstanden. Aber an sich hat Paulus normale Worte benutzt. Es sind Worte, die zu einem gewissen Grad jeder verstehen kann, weil es solche Worte sind, normale Worte. Aber sie haben trotzdem einen geistlichen Aspekt, wodurch sie letztlich nur verstanden und aufgenommen werden durch den Heiligen Geist. Also wenn du irgendwie zu systematisch an die Bibel rangehst oder zu logisch oder irgendwie zu menschlich, dann wirst du sie nicht verstehen. Gott ist immer größer, als wir denken. Das heißt, er wird dich überraschen, immer wieder, egal wie weit du bist im Glaubensleben. Und das heißt aber nicht, das, was in der Bibel steht, dass es irgendwas oder auch wie es funktioniert, dass es irgendwas entgegen von Logik ist oder gegen die Vernunft oder gegen eine methodische Herangehensweise. Es heißt einfach, all das alleine reicht nicht. Du kannst nicht die Bibel einfach für dich lesen. Wenn du alleine bleibst, wenn du Gott dabei nicht an dich ranlässt, wird dir manches unklar bleiben. Es ist so, die Grundlage der Bibel ist geistlich und das Ziel der Bibel ist geistlich. Und dann haben wir aber sozusagen mittendrin normale Worte. Und um diese normalen menschlichen Worte zu verstehen, braucht man eine normale menschliche Methode. Es ist ein Stück weit ein Buch wie jedes andere auch. Jeder kann es lesen und verstehen. In der Theologie spricht man von der Claritas externa. Die Bibel hat eine äußere Klarheit. Ihre Worte sind normal zu verstehen. Aber sozusagen darauf aufgesattelt funktioniert es nur, wenn der Heilige Geist es einem aufschließt. Das ist die Claritas interna, die innere Klarheit der Schrift. Man muss sich da hineinbegeben, man muss die Sachen annehmen, man muss Gott an sich ranlassen. Und dann benutzt der Heilige Geist die normalen Worte, er benutzt das aber für übernatürliche Absichten. Er benutzt es, um einen zu überzeugen, um in einem zu bewirken, dass man innerlich sein ganzes Leben darauf aufbaut und sein ganzes Leben davon verändert wird. Vielleicht hilft auch ein Vergleich, um das besser zu verstehen, weil ich gebe zu, dass das ist nicht leicht zu verstehen. Vielleicht hilft ein Vergleich, um das besser zu verstehen. Es ist ein bisschen wie beim Anbauen von Obst und Gemüse. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat, wer das gerne macht. Wenn man etwas anbaut, dann arbeiten immer zwei Sachen. Ich denke, bei dir ist das auch so. Okay, du musst was anbauen, du arbeitest und die von Gott geschaffene Natur arbeitet. Also du musst anbauen, zurückschneiden, düngen, dich um die Pflanze kümmern. Aber die Pflanze braucht auch Sonne, Regen und einen fruchtbaren Boden. Du kannst nicht die Sonne und den Regen die ganze Arbeit machen lassen. Aber du brauchst sie komplett. Wenn sie nicht da sind, wächst nichts. Du bist derjenige, der arbeitet, aber die Sonne und der Regen, also der Bauplan der Pflanze, das erst lassen die Pflanze wachsen. Und die Sonne und der Regen können aber auch nur arbeiten, wenn vorher was gepflanzt wurde. So ähnlich ist das hier auch. Der Heilige Geist erwartet von uns, dass wir lesen und dass wir unseren Verstand benutzen, dass wir schauen, was genau steht denn da und wir auch uns Gedanken machen, wie lesen wir es denn und wir sauber methodisch rangehen. Und das, wie wir lesen und dass wir uns damit beschäftigen und uns rein investieren, das benutzt er dann. Die normalen Worte der Bibel kannst du verstehen, einfach durch deine Arbeit, einfach wenn du sie liest und dich rein investierst. Und diese Arbeit ist notwendig. Aber die Bibel wird ihre Kraft dann auch nur entfalten, wenn du dabei auch betest und sagst, Gott, ich will dich kennenlernen. Gott, zeig mir durch deinen Geist, was diese Sachen wirklich bedeuten und zeig mir, was ich damit machen soll. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist ist wie eine Brille, durch die du durchschaust und die dir hilft, klar zu sehen. Einzelne Sachen erkennst du auch ohne Brille. Ja, aber es bleibt schwammig. Und dann ist der Heilige Geist anfangs wie eine Brille, mit dem du die Bibel lesen musst, damit du sie verstehst. Und dann irgendwann wird er zu Kontaktlinsen und irgendwann ist er quasi wie ein neues Augenpaar. Es wird immer natürlicher, wie am Anfang mit dem Sport und der Musik. Und dann ist es immer mehr für dich so, dass du merkst, was die Bibel mit dir und deinem Leben zu tun hat. Du wirst immer mehr merken, wie der Heilige Geist dich mit hineinnimmt in die Gedanken Gottes und in den guten Plan Gottes für dein Leben. Und diese ewige Dreieinigkeit und seine Liebe wird immer mehr ein Teil von dir und von deinem Leben. Es wird dich prägen. Wenn du die Bibel liest und du Gott dabei bittest, Herr, lass es mich verstehen. Mach das vor dem Bibellesen, mach das währenddessen und mach das danach. Er hat ein Interesse daran, dass du es verstehst und dass er es dich verstehen lässt. Und dann ist es nicht, okay, versuch erst gar nicht, die Bibel selber zu verstehen. Und es ist aber auch nicht, ja, der Heilige Geist wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass du es richtig verstehst. Sondern versuch so sehr, es richtig zu verstehen. Arbeite dafür, dass du es verstehst. Du kannst und du wirst vieles verstehen. Und dann bitte aber auch so sehr den Heiligen Geist, dass er es dich richtig verstehen lässt, dass er dich leitet, dass er dir die Schätze darin zeigt. Es gibt dieses Zitat, das unterschiedlichen Leuten zugeschrieben wird, arbeite so, als hinge alles von dir ab. Und aber auch bete so, als ob alles von Gott abhängt. Auch weil alles von Gott abhängt. Mach beides. Warum nur das eine? Vertraue Gott, dass er dich auf die richtigen Sachen bringt, dass er dir diese richtigen Sachen zeigt. Und auch das wieder, ganz egal, wo du im Glaubensleben stehst. Ob ganz am Anfang, ob noch gar nicht dabei oder schon so tief drin. Es wird nie der Tag kommen, wo du ohne Gott leben kannst. Nie. Und sei dir aber auch deiner Verantwortung bewusst. Nutze die Zeit und die Möglichkeiten, die du hast. Lerne ihn und lerne sein Wort kennen. Und das Ziel dabei ist nicht nur, dass du es verstehst. Das Ziel ist nicht nur Information. Das Ziel ist Transformation. Und darauf wollen wir jetzt noch in einem letzten Punkt schauen. Der Heilige Geist transformiert dich durch das Wort. Man könnte auch einfach sagen, er verändert dich durch das Wort. Aber Transformation, das hängt dann mit dem Information zusammen. Und da gibt es jetzt eine ähnliche Stelle, wie wir sie gerade schon hatten. Da geht es jetzt speziell nur um eine Gruppe von Menschen, denen der Heilige Geist fehlt und die deshalb die Heilige Schrift, die Bibel nicht so richtig verstehen können. Und das sind die Juden zur Zeit von Paulus. Und die Juden damals, wahrscheinlich auch viele heute noch, die kannten das Alte Testament ja wirklich sehr, sehr gut. Die wussten, was da steht, ganz genau. Sie haben auf jeden Buchstaben und auf jedes Wort geachtet. Und sie wussten, was die Sachen rein vom Wortlaut her bedeuten. Aber trotzdem ist es, als wäre eine Decke vor ihren Augen und vor ihren Herzen, wenn sie das Alte Testament lesen. Das Entscheidende sehen sie nicht. Und so sagt Paulus mit viel Traurigkeit und mit viel Liebe um sie, 2. Korinther 3, Abvers 14, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Sobald sie sich aber zum Herrn wenden, wird die Decke weggenommen werden. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also sie verstehen das Wort Gottes nicht richtig. Eben nur ein bisschen. Den Wortlaut und die Buchstaben, das verstehen sie sehr gut. Aber sie akzeptieren letztlich nicht die Wahrheiten. Und dadurch fehlt ihnen etwas. Die entscheidende Sache verpassen sie. Christus, ihren Retter und die Liebe des dreieinigen Gottes. Sie verpassen das und dadurch kommen sie ja auch bei der Anwendung nicht wirklich weiter. Sie leben religiös nach Tradition, aber ihr Leben und ihr Herz bleiben unberührt davon. Dafür bräuchten sie den Heiligen Geist und den Herrn. Sie müssten akzeptieren, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Dann würde der Heilige Geist kommen, sie würden die Schrift verstehen und sie würden sehen und erleben, wie Gott sie befreit, wie er sie befreit von ihrer Schuld und von ihren Lasten, die sie so mit sich herumtragen. Und in Vers 18 wechselt Paulus dann wieder zu den Christen, zu denen, die Jesus als Herr und Heiland angenommen haben. Und in denen wirkt der Heilige Geist diese geniale Sache, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also da, wo der Heilige Geist da ist, da ist es ein, man sieht die Herrlichkeit Jesu. Und man wird dabei verändert vom Heiligen Geist, sodass man diesem herrlichen Jesus ähnlicher wird. Inwiefern passiert das? Wo passiert das? Inwiefern schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an? Vor allem mit aufgedecktem Angesicht. Was meint das? Der Kontext hier ist immer noch Bibel lesen oder Bibel hören, Predigt hören, Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist immer noch der Kontext. Bei den Juden damals war diese Verstehensbarriere dazwischen, wenn sie die Bibel gelesen haben. Aber wenn man Jesus kennengelernt hat, dann ist das weg. Dann macht vieles in der Bibel plötzlich mehr Sinn für einen. Das berichten Menschen auch immer wieder, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Plötzlich verstehen sie es. Sie sehen Zusammenhänge. Sie merken, dass auch sie damit angesprochen sind. Und sie merken, ja, mit Jesus kann man wirklich diese Erfahrungen machen. Auch heute noch. Er lebt und er hilft. Und da waren Sachen, da habe ich vorher gar nicht gemerkt, wie gefangen ich darin bin. Aber er befreit mich davon. Und das verändert sie immer mehr. Und das verändert uns immer mehr. Wir sehen die Herrlichkeit Jesu und dabei werden wir verändert, weil es uns nicht verändert lassen kann, ihn zu sehen. Weil er die Herrlichkeit in Person ist. Vor allem eben das, was er für uns getan hat. Dieser Höhepunkt der Heilsgeschichte, dass er für meine Schuld gestorben ist, damit ich leben kann. Und ich habe es nicht verdient. Und es gäbe keinen anderen Weg als das. Es gäbe keinen anderen Weg, dass ich mich verändern kann, als wenn er meine Schuld wegnimmt, mich in eine gereinigte Beziehung mit Gott bringt und er mich verändert. Es gäbe keinen anderen Weg. Es gäbe keinen anderen Weg zu Gott und zu einem Leben mit ihm. Es ist dieses Evangelium, das mich verändert. Wenn ich sehe, wie barmherzig er mit mir ist, dann macht mich das auch barmherzig mit anderen. Wenn ich sehe, wie geduldig er mit mir ist, dann macht mich das auch geduldig. Oder wenn ich sehe, wie er in sich selbst ruht, dann will ich auch bei ihm sein und in ihm ruhen. Wir könnten die Liste lange fortsetzen. Es ist das Evangelium, das uns verändert. Und dann glaube ich, ist einer unserer größten Feinde in der aktuellen Zeit dabei, Social Media und die ganzen Möglichkeiten des Internets. Und das sage ich auch zu mir selbst, weil auch ich davon nicht gefeit bin und auch selber damit zu kämpfen habe. Immer wieder Nachrichten checken, YouTube-Videos anschauen, irgendwelche Stories von Bekannten anklicken und alle möglichen Shopping-Seiten. Und weißt du, was passiert, wenn du auf diesen Webseiten unterwegs bist? Die Unternehmen analysieren dich. Während du auf den Seiten irgendwas liest, lesen sie dich. Ihre Algorithmen merken sich ganz genau, wer du bist, was du interessant findest und wie sie dich weiterkriegen. Und du findest keine Ruhe davon. Dein Kopf ist voll mit zerstückelten Inhalten von überall auf der Welt. Hier kommt, was Gottes so viel bessere Einladung ist. Schau ihn an. Fokussier dich auf ihn, lies über ihn, denk über ihn nach und über seine Heilsgeschichte und über seine Herrlichkeit. Und weißt du, was passiert, während du das tust? Während du Bibel liest, der Heilige Geist liest dich. Auch er nimmt die Regungen deines Herzens wahr, merkt sich, was du interessant findest und wo du hin willst. Und er braucht das nicht, er braucht diese Informationen nicht, aber du brauchst das, dass er dich liest. Du brauchst das, damit du dich von ihm führen und verändern lassen kannst. Du musst hinhören. Du musst deinem Kopf Leerlauf geben. Ruhe und Stille auch einfach mal aushalten. Seine Schöpfung genießen und über Gott nachdenken und diesen Fokus nicht verlieren. Wenn du dich mit anderem vollhäufst, wird das dich mehr prägen. Es wird überschütten und übertönen, was Gott dir sagen möchte. Und dabei sind das andere nur Fake-Welten, von Menschen gemachter Schein. Schön, ja, unterhaltsam, niemals langweilig. aber es ist nicht die wahre Welt, die du dort erlebst, sondern es hält dich fern von der wahren Welt und zieht dich immer mehr raus von ihr. Aber Gott hält etwas anderes für dich bereit. Sein Plan für dein Leben ist so viel besser, als dass du nur noch in der virtuellen Welt festhängst. Das Ziel ist nicht nur Information und das Ziel ist auch nicht Unterhaltung. Das Ziel ist Veränderung, Transformation zur Ehre Gottes. Und das ist das Beste, was wir erleben können, wenn Gott selbst Hand an uns anlegt und er uns durch seinen Heiligen Geist verändert. Und dazu musst du aber ihm dein Herz hinhalten, die Stille aushalten, seine Gegenwart aushalten und musst es auch manchmal einfach aushalten, dass die wirklich guten Sachen, dass das Zeit braucht. Der Heilige Geist möchte in dir die Wesenszüge Jesu eingravieren. Er wirkt auf uns, dass wir sein Bild annehmen, dass wir widerspiegeln, wie er ist, wir seine Liebe widerspiegeln, seine Reinheit, seine Freude, seine in sich selbst ruhen. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert. Und dann hilft dir als Erinnerung für diese ganze Predigt vielleicht diese letzte Grafik. Ich habe die vor ein paar Jahren mal gesehen. Es geht darum, welche Rolle der Heilige Geist beim Bibellesen hat. Ganz links haben wir die kognitive Dimension und ganz rechts das Anwenden. Und bei der kognitiven Dimension spielt er noch nicht so eine große Rolle. Also einfach, wo es darum geht, die Worte zu lesen und zu verstehen, da sind vor allem unsere Köpfe gefragt. Das ist diese äußere Klarheit der Schrift. Aber wenn es darum geht, diese Wahrheiten zu erkennen und anzunehmen, da wirkt der Heilige Geist schon mehr. Was sozusagen zwischen diesen beiden Sachen ist. Er muss es einem aufschließen, was diese Sachen bedeuten. Was sie auch mir und dir persönlich bedeuten. Und noch mehr wirkt er dann und muss er dabei helfen, wenn es darum geht, das, was wir da lesen, auch anzuwenden, dass das Wirklichkeit wird in deinem und meinem Leben. Also spätestens, wenn es darum geht, dass du verändert wirst, brauchst du den Heiligen Geist. Er schreibt das Evangelium in dein Herz. Er bringt Frucht hervor, die Wesenszüge Jesu. Er macht dich Jesus ähnlicher. Und für all das braucht er dein Wort, sein Wort, braucht er das Wort Gottes. Und dann will ich dich fragen und mit dieser Frage entlassen, wem hältst du dein Herz hin? Wem hältst du dein Herz hin, dass es dich prägt und verändert? Amen. Sind wir am Ende unseres Gottesdienstes. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.